Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Und das sind unsere Themen heute. Terror gegen Juden, antisemitische Übergriffe und ihre Folgen. Wie ticken Jugendliche 2020? Das verrät die heute veröffentlichte Sino-Studie zu Lebenswelten der 14- bis 17-Jährigen. Humor als Propagandamittel. Wie Filme und Comics während des Zweiten Weltkriegs gute Laune verbreiten sollten. Und in unserem Schwerpunkt geht es um sexuelle Gewalt gegen Kinder. Wie für Wissenschaftler effektiverer Kinderschutz aussieht. Seit Dienstag läuft der Prozess gegen den Attentäter von Halle. Stefan B. hatte sich am 9. Oktober 2019 zu einer Synagoge aufgemacht, um dort so viele Juden wie möglich zu ermorden. Wie durch ein Wunder hielt die Tür des Gotteshauses dem Angriff stand. Zwei Menschen konnte der Rechtsextremist dennoch töten, eine Passantin und einen Mann in einem Dönerimbiss. Die Tat hat er gestanden, von Reue keine Spur. Das ist leider kein Einzelfall. Antisemitische Vorfälle und Straftaten sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Der am 9. Juli vorgestellte Verfassungsschutzbericht kam zu dem Ergebnis, dass nach einem deutlichen Rückgang rechtsextremistischer Straf- und Gewalttaten 2017 und einem in etwa gleichbleibenden Niveau 2018 die Gesamtzahl der Straftaten im Jahr 2019 gestiegen ist, von 19.409 auf 21.290 Delikte. Der Journalist und Jurist Ronen Steinke hat jahrelang über den Terror gegen Juden recherchiert. Jetzt ist das gleichnamige Buch erschienen. Hans Rubenig berichtet, inwieweit Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland wieder Angst haben müssen, und hat darüber auch mit Ronen Steinke gesprochen.
Ich bin aufgewachsen wie die meisten Juden in Deutschland, mit Polizei vor der Synagoge, mit Kameras und Zäunen rund um jüdische Einrichtungen. Und nach dem Anschlag in Halle war für mich eigentlich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich möchte mich nicht damit abfinden, dass das unsere Normalität ist.
9 Monate nach dem Anschlag von Halle begann nun am Magdeburger Oberlandesgericht der Prozess gegen Stefan B. Am 9. Oktober 2019 versuchte er mit Sprengsätzen und Schusswaffen gewaltsam in die Synagoge von Halle einzudringen. Sein Ziel, er wollte die dort versammelten Gläubigen ermorden. Es gelang ihm nicht, die Eingangstür aufzubrechen. Daraufhin warf er Sprengsätze auf den jüdischen Friedhof und tötete 2 Passanten. Der Täter handelte, so die Bundesanwaltschaft, aus einer antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Gesinnung heraus. In seinem neuen Buch »Terror gegen Juden« fragt sich Ronen Steinke, weshalb der Attentäter eigentlich nicht auf die Fenster der Synagoge geschossen hatte. Das wäre doch naheliegend gewesen.
Der Attentäter lebte in dem Glauben, dass die Synagoge bestimmt kugelsichere Fenster hätte und hat deswegen in seinem Manifest geschrieben, es hätte gar keinen Sinn, da mit der Pistole auf die Fenster zu schießen, weil die Bundesrepublik würde ja so hohe Summen in Synagogen reinbuttern. Und er konnte sich nicht vorstellen, dass in Wahrheit kein einziger Steuereuro in die Sicherheit dieses Gebäudes geflossen ist, jemals. Sondern die Synagogen in Sachsen-Anhalt haben sogar über die Jahre immer wieder Anträge gestellt ans Innenministerium, ob man ihnen nicht helfen könnte, hier, mit da, mit Türen, mit Fenstern, und haben immer wieder Nein als Antwort bekommen.
Der Amerikaner Jeremy Borowitz lebt seit 2019 in Deutschland. Er lehrt seit einiger Zeit als Rabbiner. Zusammen mit seiner Frau hat er die Initiative Base Berlin gegründet. Es ist eine Plattform für Menschen jüdischen Glaubens, die sich weltweit vernetzen wollen. Am 9. Oktober 2019 besuchte er mit seiner Frau die Synagoge in Halle.
Wir waren mitten in der Torah-Lesung in der Synagoge in Halle, als ein Bewaffneter einen Anschlag verübte. Ich erinnere mich, ein lautes Geräusch gehört zu haben. Ich muss sagen, dass Mats Boborowski, der die Gemeinschaft führte, und Roma Remis, der den Gottesdienst leitete, wie auch die Sicherheitsleute und andere Verantwortliche der Synagoge und der Gemeinschaft wirklich heldenhaft waren. Sie verbarrikadierten die Türen. Sie brachten alle nach oben in den hinteren Bereich. Und wir saßen dort nur und warteten. Und alle waren ängstlich. Und ich versuchte mein Bestes, um alle zu beruhigen, obwohl ich selbst Angst hatte.
And we were just sitting there waiting and everybody was scared and I was trying my best to keep everybody calm, even though I was scared.
Die Gläubigen alarmierten die Polizei. Die ersten Sicherheitskräfte trafen ein, halfen den Menschen, die voller Angst in der Synagoge ausgeharrt hatten. Schließlich wurden alle zu einem Bus gebracht. Der sollte sie zu einem naheliegenden Krankenhaus fahren.
And in addition, the bus was in full view of the press.
Der Bus stand genau im Blickfeld der Presse. Und sie machten einfach Fotos von uns. Und es war ziemlich schrecklich, einfach nur auf dem Präsentierteller zu sein und dort stundenlang zu sitzen. Nicht stundenlang, aber vielleicht 30 Minuten, 45 Minuten. Ich kann nur sagen, die Polizei behandelte uns sehr barsch. Es gab nicht viel Mitgefühl. Aber als wir im Krankenhaus ankamen, war es völlig anders. Das Krankenhauspersonal hätte uns nicht warmherziger behandeln können. Wir entschieden, die Gebete im Krankenhaus zu beenden mit Naila, dem letzten Teil des Gottesdienstes an Yom Kippur. Es ist ein energievoller Gottesdienst, bei dem es um Erlösung geht. Ich hatte das Gefühl, wir bräuchten etwas Erlösung. Und mitten in den Gebeten versuchte die Polizei, uns zum Aufhören zu bringen, um uns zu befragen. Und nur aufgrund der Intervention des Krankenhauspersonals haben wir den Gottesdienst beendet.
That they allowed us to finish our service and blow the shofar.
Immer mehr Menschen jüdischen Glaubens in der Europäischen Union haben das Gefühl, der Antisemitismus habe stark zugenommen. Das zeigt eine Studie der EU-Grundrechteagentur vom Dezember 2018, also ein knappes Jahr vor dem Anschlag in Halle. Befragt wurden über 16.000 Menschen jüdischen Glaubens in Europa. Fast die Hälfte aller Befragten gab an, Angst vor einem Gewaltverbrechen zu haben. Aus Deutschland wurden 1.000 Menschen jüdischen Glaubens befragt. 37% von ihnen spielten mit dem Gedanken, das Land zu verlassen. Die Ergebnisse der Umfrage überraschen den Autor Ronen Steinke nicht. Vielmehr bestätigen sie seine eigenen Forschungen. Für sein Buch hat er jahrelang recherchiert, Archive durchforstet, über 20 Synagogen besucht und mit Menschen jüdischen Glaubens gesprochen. Auf 100 Seiten dokumentiert er die Grabschändungen jüdischer Friedhöfe, die Versuche, Synagogen anzuzünden und die Übergriffe auf Menschen jüdischen Glaubens. Sein Buch beginnt mit einem Doppelmord in Erlangen. Ein Mitglied der rechtsradikalen Wehrsportgruppe Hoffmann tötet mit mehreren Schüssen am 19. Dezember 1980 Shlomo Levin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke. Der mutmaßliche Täter Uwe Behrendt wird nie verurteilt. Er nimmt sich das Leben. Die Polizei sucht den Täter lange Zeit in der jüdischen Gemeinde. Ronen Steinke ist nicht nur von dieser Gräueltat und anderen Übergriffen entsetzt, sondern auch darüber, mit welcher Angst Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland heute leben.
Jüdisches Leben in Deutschland ist massiv gefährdet. Die Polizei, die vor Synagogen steht, die Polizei, die vor Grundschulen steht, wo kleine Kinder reingehen, um das ABC zu lernen oder um 1+1 zu lernen, die steht da nicht, weil irgendjemand das nett fände oder schick fände, sondern die steht da, weil das die Gefährdungsanalysen der Landeskriminalämter gebieten. Also das ist eine Entwicklung, bei der sich der Rechtsstaat viel zu wenig engagiert. Und ich finde, das ist kein Umgang mit so einer Situation, sondern solche Zustände können wir in Deutschland nicht erdulden. Das sind Missstände, die bei den Behörden, bei der Justiz eigentlich Erklärungsnot auslösen sollten. Und ich bin sehr dafür, dass man da Druck aufbaut, dass man Fragen stellt, dass man auch nicht nachlässt und hartnäckig bleibt und Antworten einfordert.
Dr. Michael Blume ist evangelischer Religionswissenschaftler und mit einer Muslimin verheiratet. Seit 2018 ist er in Baden-Württemberg Beauftragter der Landesregierung gegen Antisemitismus. Ein Amt, das in den vergangenen Jahren auch in weiteren Bundesländern geschaffen wurde. Ähnlich wie Ronen Steinke beobachtet Michael Blume, dass der Antisemitismus in Deutschland wieder an Boden gewinnt.
Man hat gedacht, das ist was von den Ewiggestrigen. Und plötzlich haben wir hier Demonstrationen, wo Leute mit dem Judenstern drauf rumlaufen und sagen, ungeimpft, und damit die Holocaust-Opfer verhöhnen und sich selber als die Verfolgten darstellen. Tatsächlich ist so, dass der Antisemitismus nie weg war. Also der ist auch nicht plötzlich verschwunden nach dem Untergang des Naziregimes, sondern der war immer subkutan da. In Umfragen und Studien, die wir haben, sind das mal 15, mal 20% in der Bevölkerung, die antisemitische Tendenzen haben, Einstellungen haben.
Was aber jetzt dazugekommen ist, so Blume, sei das Internet. Dabei sei es nicht so, dass die Zahl der Antisemiten explodieren würde.
Aber jetzt können sich die Leute mit 3 Klicks verlinken, können sich in Gruppen begeben, Facebook, WhatsApp, Telegram, wo sie sich gegenseitig bestärken, wo sie sich um Anführer scharen. Und wenn sie also ohnehin in die Richtung tendieren, den Glauben an eine jüdische Weltverschwörung für wahr zu halten, dann haben sie heute nur ein Smartphone-Entfernung und können sich mit tausenden anderen zusammentun und sich gegenseitig darin bestärken. Das ist die Gefahr.
Eine Gefahr, die in Mord umschlagen kann.
Mich hat bei Halle vor allem die Reaktion der Mutter des Täters wahnsinnig erschreckt. Eine Grundschullehrerin in Ethik wird im Spiegel zitiert mit der Aussage, Naja, ihr Sohn habe nun mal etwas gegen die Mächte hinter den Finanzeliten und wer habe das nicht?
Der Terror richtet sich nicht nur gegen Menschen jüdischen Glaubens, er richtet sich auch gegen den Antisemitismusbeauftragten von Baden-Württemberg.
Ich bin auf einer Todesliste seit 2011 gelistet, dass ich hingerichtet werde nach der nationalen Revolution. Und ich konnte meiner Frau immer noch sagen, du mach dir keine Sorgen, in Deutschland ist nichts passiert. Jetzt ist Walter Lübcke ermordet worden. Das heißt also, der Hass, der sammelt sich im Internet, aber er bleibt nicht im Internet.
Vermutlich sind viele Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland eingeschüchtert. Nur jede fünfte antisemitische Straftat werde angezeigt, so das Bundesinnenministerium. Für Michael Blume ist das nicht neu. Viele Menschen jüdischen Glaubens treten nicht als solche in die Öffentlichkeit.
Hier in Baden-Württemberg haben wir festgestellt, dass wir einen gewissen Anteil jüdischer Schülerinnen und Schüler haben, die nicht den Religionsunterricht besuchen. Ein Schüler hat mir das so erklärt. Er hat gesagt, wissen Sie, Herr Blume, meine Freunde wissen, dass ich Jude bin. Mein Klassenlehrer weiß es auch. Aber wenn ich jetzt in den jüdischen Religionsunterricht gehe, bei mir am Gymnasium, dann wissen das knapp 2000 Schülerinnen und Schüler. Davon sind die wenigsten Antisemiten, aber es sind ausreichend viele. Da bin ich bei dem auf dem Smartphone. Da kann ich mich im Ort nicht mehr blicken lassen.
Das ist natürlich ein Problem, dass es auch für Jüdinnen und Juden nicht unbedingt immer angenehm ist, sich öffentlich nur zu zeigen als Betroffene von schlimmen Dingen.
So der Autor Ronen Steinke. Er sieht derzeit zwei Tendenzen in Deutschland.
Das jüdische Leben ist einerseits immer sichtbarer im Hinblick auf Klezmer oder jüdisches Filmfest und solche Spaßveranstaltungen, die also eigentlich einem so ein bisschen glauben lassen, dass da so eine neue Entspanntheit einzieht. Aber auf der anderen Seite gibt es die Realität, die sich davon eigentlich stark unterscheidet, dass nämlich die jüdischen Gemeinden in den letzten Jahren ihre Gemeindezeitungen nur noch im blickdichten, neutralen Umschlag verschicken, so als wäre es so eine Art Beate-Use-Katalog, für den man sich schämt. Einfach deswegen, weil die Gemeindemitglieder sich immer mehr davor scheuen, dass der Postbote oder die Nachbarn mitbekommen, dass sie jüdisch sind.
Terror gegen Juden, wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt, heißt das gerade im Piper Verlag erschienene Buch von Ronen Steinke. Wie ticken eigentlich die Jugendlichen? Das wissen Eltern mehr oder weniger, Freunde vielleicht schon besser und Wissenschaftler haben jetzt versucht, konkret nachzufragen. Wie ticken Jugendliche 2020, lautet der Titel der über 600 Seiten starken Jugendstudie vom Sinus-Institut, die heute herausgekommen ist. Seit 2008 nehmen die Forscherinnen und Forscher alle 4 Jahre die Lebenswelten der 14- bis 17-Jährigen in den Fokus. Gefragt wird nach ihrem Freizeitverhalten, ihren Werten, aber auch nach ihrer Wahrnehmung von Schule, Politik, Gesundheit und Sport. Vor der Sendung habe ich mit dem Leiter der Studie, Dr. Marc Kalmbach, gesprochen und wollte zunächst einmal wissen, wie er und sein Team vorgegangen ist, um die Lebenswelt der 14- bis 17-Jährigen in Deutschland zu erfassen.
Also wir haben 72 Jugendliche unterschiedlichster sozialer Hintergründe in mehrstündigen qualitativen Einzelinterviews bei den Jugendlichen zu Hause befragt. Dort haben wir auch die Wohnwelten fotografisch dokumentiert, um Einblicke zu bekommen in die Alltagsästhetik zum Beispiel. Und die Jugendlichen haben auch kreative Selbstzeugnisse beigesteuert, zum Beispiel Collagen zum Thema »Das gibt meinem Leben Sinn«. Und darüber hinaus gab es noch verschiedene telefonische Nachbefragungen, unter anderem zum Thema Corona. Und vielleicht als Ergänzung noch, qualitative Interviews bedeutet, dass wir nicht mit einem standardisierten Ankreuzfragebogen gearbeitet haben, sondern offene Fragen gestellt haben.
Welche Leitfragen liegen denn der Studie zugrunde?
Das ist zum Beispiel, wie leben und erleben Jugendliche ihren Alltag? Wie optimistisch sind sie mit Blick auf die Zukunft? Welche Werte finden sie wichtig? Und ganz besonders wichtig für uns, an welchen Lebensentwürfen und welchen Lebensstilen orientieren sie sich? Und gerade diese Vielfalt der Lebensstile interessiert uns immer besonders, weil ja, ist so ein bisschen unser Steckenpferd am Institut.
Ja, man kann ja auch nicht von den Jugendlichen sprechen. Das ist ja eine große Vielfalt. Diese Jugendlichen unterscheiden sich ja auch und leben in verschiedenen Lebenswelten. Welche sind dies? Und haben sich diese also, vielleicht auch verändert?
Wir haben 7 unterschiedliche Lebenswelten identifiziert, also 7 Gruppen von Gleichgesinnten. Und hier reicht das Spektrum von traditionell bürgerlichen Jugendlichen über Jugendliche am unteren Rand der sozialen Stufenleiter, die wir konsummaterialistische Jugendliche nennen, auch prekäre, postmaterielle Jugendliche, experimentalistische Jugendliche. Also Sie sehen, die Namen, die drücken schon so ein bisschen die Vielfalt mit aus.
Und welche Werte sind es, die den Jugendlichen besonders wichtig sind und welche halten Sie für erstrebenswert?
Also diese eben angesprochene Vielfalt jugendlicher Lebenswelten zeigt ja bereits auf, dass es Werte gibt, die nicht alle Jugendlichen gleichermaßen teilen, sondern die stark lebensweltspezifisch geprägt sind. Zum Werte wie zum Beispiel Besitz und Status, Performing, Kreativität, Provokation, Grenzen überschreiten. Ja, also die werden nicht von allen geteilt, sondern nur von bestimmten Gruppen. Aber es gibt auch Werte, die so das, sagen wir mal, das Sinndach der jungen Generation darstellen. Das sind vor allem soziale Werte wie Familie, Freundschaft, Vertrauen, Ehrlichkeit, Treue. Also so die klassischen Tugenden, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Empathie, aber auch Leistung und Selbstbestimmung, kann man sagen, sind über alle Bildungsniveaus hinweg und Lebenswelten hinweg jugendtypische Werte.
Hat sich da etwas verändert im Vergleich zu den Vorjahresstudien?
Also wir haben ja die erste Studie 2008 gemacht, also vor 12 Jahren. Und da waren Werte wie Diversity und Nachhaltigkeit zwar am Kommen, aber noch lange nicht so deutlich ausgeprägt wie heute. Also es ist schon sehr auffällig, wie stark die Jugendlichen auch vor dem Hintergrund der Megathemen Migration und Klimawandel diese Werte betonen und als wichtig im Leben erachten.
Welche Aussagen machen die Jugendlichen denn zu Vorbildern? Haben sie überhaupt welche?
Ja, also unser Institutsleiter, der schon seit den 70er Jahren so Jugendinterviews macht, sagt, er war ganz überrascht, dass die Jugendlichen wirklich fast alle Vorbilder genannt haben. Der meinte, das sei in den 90ern und 80ern total unüblich gewesen. Das deutet natürlich darauf hin, dass Jugendliche hier Orientierung suchen. Und interessanterweise werden vor allem Familienmitglieder genannt und in allererster Linie die eigene Mutter. Ja, die werden als starke, unabhängige Frauen geschätzt und geliebt. Und dann gibt es auch noch lebensweltspezifische Unterschiede, dass zum Beispiel die Gruppen mit eher niedriger Bildung vor allem die Stars und Sternchen als Vorbilder nennen. So lieben die Jungen zum Beispiel vor allem Cristiano Ronaldo, weil er super aussieht, weil er es von ganz unten nach ganz oben geschafft hat. Ja, und so weiter.
Und wie stellen sich die Jugendlichen ihre Zukunft vor? Haben sie da konkrete Vorstellungen?
Ja, also zunächst mal verbinden die mit der Zukunft vor allem Hoffnungen. Ja, und der größte Wunsch ist es, in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Ja, so die klassische bürgerliche Normalbiografie, glückliche und feste Partnerschaft oder Ehe, Kids, Haustiere, eigene Wohnung oder eigenes Haus, guter Job, genügend Kohle, um sorgenfrei über die Runden zu kommen. Das ist ihnen ganz arg wichtig und das sehen wir auch in fast allen Gruppen. Dann gibt's noch so, ja, in so eher in bestimmten Milieus alternative Lebensmodelle, karrieristische Zukunftskonzepte oder alternative Modelle, aber die sind eher die Seltenheit.
Was sind denn die politischen Themen, die die Jugendlichen interessieren?
Also es gibt ein ganzes Bündel, also ein ganz bunter Blumenstrauß sozusagen an politischen und gesellschaftlichen Themen, die fast alle Jugendlichen bewegen. Das ist Klimawandel, Krieg und Frieden, aber auch Gleichberechtigung. Auch vor dem Hintergrund, dass die Jugendlichen zum Beispiel mit Blick auf Berufsorientierung sagen, mein Job sollte sich schon vereinbaren lassen mit der Familie und ich möchte auch genauso gut bezahlt werden wie der Kollege oder die Kollegin nebendran. Und vor allem natürlich der Klimawandel, also die zunehmende Zerstörung der Lebensgrundlagen der Erde, das wird als ganz entscheidend für die eigene Zukunft und die Zukunft der eigenen Kinder empfunden. Und da kann man sogar sagen, dass die Jugendlichen das Thema Klimathematik zum Generationenproblem und Konflikt erhoben haben.
Man kennt natürlich die Fridays for Future-Bewegung. Viele Jugendliche engagieren sich. Aber fühlen sie sich auch wahrgenommen und gehört von der Politik?
Ja, das ist genau das Problem. Also das kommt auch deutlicher raus als in den Vorgängerstudien, dass sich die Jugend politisch zu wenig gehört und vor allem nicht ernst genommen fühlt. Und das verärgert sie eben, weil sie ein ganz breites Spektrum an Themen nennen, die sie bewegt. Und klar, das Fridays for Future-Thema hat natürlich Klima-Awareness bei den Jugendlichen stark gepusht und macht auch Hoffnung, dass es nach der Corona-Krise mit den Demonstrationen weitergehen kann.
Sind es noch weitere politische Themen, die die Jugendlichen bewegen?
Also es sind vor allem zunächst mal innenpolitische Themen. Ja, es gibt natürlich als globales Megathema den Klimawandel und Krieg und Frieden, ja. Aber ansonsten nennen sie erstaunlich differenziert Themen wie zum Beispiel Wohnungsnot, Fake News, Meinungsfreiheit, Armut, Patriotismus, das Bildungssystem, aber auch Brexit, Hungersnot, Entwicklungshilfe als außenpolitische Themen. Es sind auf dem Sensor der Jugendlichen.
Apropos Bildungsthemen, was haben Sie denn zur Schule geäußert, die Jugendlichen?
Ja. Die Schule ist in Summe in Ordnung, ja. Das ist jetzt kein Ort, den man meiden möchte oder würde oder tut, sondern es ist was, da geht man halt hin und das ist schon okay, aber sie beschreiben den jetzt nicht oder die Schule nicht wirklich als Wohlfühlort oder so, ja. Man arrangiert sich, ja, mehr auch nicht. Außer zum Beispiel auch so Fragen, wie kann man sich vorstellen, sich in der Schule zu beteiligen, abseits des Unterrichts, zum Beispiel in der schulischen Mitgestaltung, das finden Jugendliche teilweise befremdlich und sagen, nö, wieso auch, ich bin ja auch nur ein paar Jahre hier in der Schule und die verstehen Schule Schule eher als so ein starres und wenig gestaltbares System.
Sie haben auch die Erfahrung mit der Corona-Krise kurzfristig in Ihre Studie aufgenommen. Wie äußern sich die Jugendlichen diesbezüglich und was haben Sie da wissen wollen?
Wir haben erstmal gefragt, wie nehmen Sie die Krise wahr? Welche Emotionen haben Sie? Wie sieht es mit der Solidarität aus? Engagiert man sich? So dieses ganze Bündel. Und wichtig ist aber, da vorauszuschicken, dass wir die Jugendlichen Ende April, Anfang Mai gefragt hatten, also wo sie erst relativ kurz im Lockdown waren. Und für dieses Datum kann man sagen, dass die Jugend zwar genervt war, ja, von der Corona-Einschränkung und den weniger persönlichen Freiheiten, aber sich sehr mitfühlend und verantwortungsbewusst gezeigt hat. Ja, die meinten, wir müssen diese Krise gemeinsam wuppen und wir können jetzt hier nicht rausgehen und Party machen. Ja, sie sagen zwar, wir selber fühlen uns gar nicht so gesundheitlich betroffen, aber es gibt riesige Gruppen, es gibt Omas, Opas, Eltern, Nachbarn und da ist eben unsere Pflicht, uns hier einfach mal ein bisschen zurückzuhalten.
Haben Sie auch Äußerungen gemacht zum Krisenmanagement der Regierung?
Ja, erstmal ist auffällig generell mit Blick auf PolitikerInnen, dass sie sagen, das ist ein ziemlicher Scheißjob und ich würde nicht machen wollen. Und wir sind froh, dass sie den machen. Und so das klassische Politiker-Bashing haben wir eigentlich so mit einer drängenden Vehemenz nicht festgestellt. Und mit Blick auf Corona stellen sie den PolitikerInnen sogar ein sehr gutes Zeugnis aus. Ja, die sagen, die machen ihren Job gut und ja, lassen uns nicht hängen und die Demokratie ist robust und funktioniert und ja, da werden die richtigen Entscheidungen getroffen. Und insgesamt hat diese Awareness für politische Themen in der Corona-Krise auch noch mal ein bisschen zugenommen, zwangsläufig.
An wen richtet sich die Studie insgesamt und ist sie vielleicht auch ein Indikator für allgemeine gesellschaftliche Trends?
Ja, gut, ich meine, der Blick auf die Jugend ist ja immer auch ein Blick auf die Zukunft eines Landes und dementsprechend kann man da alle möglichen Trends ablesen. Zum Beispiel so eine neue Ernsthaftigkeit, ein steigendes politisches Interesse, eine Erstarkung traditioneller Tugenden, eine hohe Bereitschaft für sich für andere einzusetzen. Und an wen richtet sich die Studie? Letztlich an alle, die mit oder für Jugendliche arbeiten, sei es in der politischen Bildung, in der Pastoral, in der gesundheitlichen Aufklärung, im Azubi-Recruiting oder ja, vielleicht auch einfach nur im Marketing oder wenn es Eltern gibt, die vielleicht ein bisschen besser wissen wollen, warum sind meine Teenager so drauf, wie sie drauf sind.
Dr. Marc Kalmbach war das, Leiter der Sinus-Jugendstudie 2020, die heute veröffentlicht wurde. Im Zweiten Weltkrieg existierte neben dem militärischen noch ein weiterer Kriegsschauplatz. In Comics, Cartoons, Karikaturen und Filmen wurde mit humoristischen Mitteln gegen die feindlichen Kriegsparteien gekämpft. Auf deutscher Seite war die nationalsozialistische Führung ab 1939 bestrebt, für ihre Zwecke eine eigene, der Disney-Filmindustrie ebenbürtige Humorindustrie aufzubauen. Denn Hitler war ein Bewunderer von Walt Disney und auch Propagandaminister Joseph Goebbels wusste, gute Laune ist ein Kriegsartikel. Ursula Storost über den Kampf an gezeichneten Fronten und die psychologische Kraft des Humors.
Der deutsche Humor hatte immer schon ein schlechtes Image, sagt Professor Thomas Machow.
Das kommt ja schon in der kurzen Mitteilung über die nationale Ausgestaltung der Hölle zum Ausdruck, wo es heißt, die Briten kümmern sich um die Küche, die Italiener um die Organisation und die Deutschen erzählen die Witze, wo man dann das Gefühl hat, okay, dann kann es wirklich nur noch höllisch werden.
Im Zweiten Weltkrieg bemühten sich die Nationalsozialisten, die Massen mit viel deutschem Humor zum Lachen zu bringen, so der Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien. Ein gut gelauntes Volk durch humoristische Propaganda.
Propaganda ist immer genauso wie die Reklame und das liegt ja im Ursprung auch recht nahe nebeneinander. Ist natürlich eine Strategie, den Leuten auch ein Stück weit gute Laune zu machen, Zuversicht zu schenken und sie zu ermutigen. Das Ziel war, die Leute in eine Form von begeisterter Selbstüberschätzung hineinzutreiben.
Gute Laune, Zuversicht, Begeisterung und das Gefühl der eigenen Überlegenheit helfen den Menschen, Krisen, Krieg oder Seuchen zu ertragen. Das lässt sich bereits im 14. Jahrhundert nachweisen. Als die Pest in Europa Millionen Menschenleben forderte, entstanden zum Beispiel die Totentänze, sagt Thomas Machow. Makabere Bilder, auf denen das Gerippe des Todes Bauerkönigin und Bettelmann jäh aus dem Leben reißt.
Und die sind zum Teil ja durchaus fröhlich. Die wurden dann auf Friedhofsmauern oder Kirchenwände gemalt oder auch mit Versen versehen, auch als Bücher vertrieben und gedruckt. Und die drücken eine Art von Überlegenheit gegenüber dem Schrecken aus, der gerade aus dem Spaß, dem Humor und auch der Gewissheit, dass es alle trifft und nicht nur die Armen, sondern auch die Reichen und nicht nur die Diener und die Bauern, sondern eben auch die Fürsten, Könige und Päpste.
Humor kann innere Widerstandskraft erzeugen, wenn äußere Bedingungen aus dem Ruder laufen, wenn Bomben fallen oder Söhne an der Front verbluten. Deshalb war es den Nazis schon vor Kriegsausbruch wichtig, die Menschen mit humorvoller Propaganda zu versorgen, zum Beispiel in Cartoons und Trickfilmen. Dr. Nils Schröder, Designer und Comiczeichner, hat über Humor im Zweiten Weltkrieg promoviert. Titel: Gute Laune ist ein Kriegsartikel.
Es gab natürlich auch die Hetzbilder des Stürmers, die sich an ein ganz bestimmtes Publikum richteten. Also das heißt, es war ein gezeichneter Humor, der gegen Minderheiten hetzte. Dieser Humor funktionierte natürlich bei bestimmten Menschen.
Und zwar bei denen, die sowieso mit den Nazis sympathisierten und deren menschenverachtende Ideologie unterstützten. Aber Propagandaminister Goebbels ging es vor allem um jene Deutschen, die kritisch auf das tausendjährige Reich blickten.
Goebbels hatte ja zum Beispiel die Wochenzeitung Das Reich ins Leben gerufen, um gerade die Intellektuelleren auch anzusprechen. Und nun beobachtete man, dass im Grunde ein plumper propagandistischer Humor, der nur den Feind abwertete, dass der immer weniger funktionierte, denn dafür wehrten sich die Feinde einfach viel zu effektiv.
Goebbels hatte schon früh erkannt, dass die Nationalsozialisten ihre Ziele nur dann durchsetzen konnten, wenn das Volk geschlossen hinter ihnen stand. Und dafür brauchte man die gute Laune.
Gute Laune ist ein Kriegsartikel. Das ist ein Zitat von Goebbels aus dem Jahr 1941. Und Goebbels persönlich hatte mal beschrieben, wie eigentlich die NSDAP zur Macht kommen könnte. Und er hat dafür zwei Möglichkeiten gesehen.
Einmal den Gegner so lange mit Maschinenpistolen zusammenzuschießen, bis er die Überlegenheit dessen erkennt, der im Besitz dieser Maschinengewehre ist, oder durch eine Revolution des Geistes die Nation umgestalten und damit den Gegner nicht zu vernichten, sondern zu gewinnen.
Hitler, so Nils Schröder, war ein großer Fan der Disney-Filme. Mickey Mouse und Donald Duck brachten seit Ende der 1920er Jahre die Menschen zum Lachen. Zusammen mit Goebbels plante Hitler in Deutschland, eine Trickfilmindustrie nach amerikanischem Vorbild aufzubauen. Tatsächlich gab es erwähnenswerte deutsche Produktionen. So entstand zum Beispiel 1940 der Propagandatrickfilm Der Störenfried vom Werbezeichner Hans Held.
Der Film sollte das Gemeinschaftsgefühl stärken. Die Ausgangslage war so: 1939 war Polen überfallen. Es war aber noch unklar, wie sich der Krieg mit Frankreich und England dann entwickeln würde. Man befürchtete ja eine Wiederholung des Ersten Weltkrieges. Und davor hatten die Menschen in ganz Deutschland eine ungeheure Angst.
Was? Der Fuchs ist wieder da! Oh,
der Störenfried, ein auf den ersten Blick putziger Zeichentrickfilm von knapp 3 Minuten, handelt von einem Fuchs, der plötzlich in einem Wald auftaucht und Hasen, Igel und Insekten bedroht.
Und jetzt passiert Folgendes: Alle Tiere halten zusammen. Die Wespen machen eine Art Luftaufklärung. Es gibt dann einen Angriff einer Wespenformation, die mit Luftwaffengeräuschen untermalt ist, die dann eben diesen Fuchs angreift. Die Igel haben dann Stahlhelme. Die Aussage des Films ist: Wenn wir alle zusammenhalten, dann können wir den äußeren Feind besiegen.
Filme oder Karikaturen, in denen die Kriegsfeinde als Versager dargestellt wurden, die an der deutschen Volksgemeinschaft scheitern, funktionierten allerdings nur, solange die deutschen Truppen problemlos von Sieg zu Sieg eilten. Denn Humor muss der Wahrheit entsprechen, sagt Nils Schröder.
Das heißt, solange es gut stand für die Kriegführung des Deutschen Reiches, solange funktionierte auch noch ein gewisser Humor, der sich über die Feinde lustig machte, der meinetwegen behauptete, dass die englische Luftwaffe schon mehr oder weniger am Ende ist. Aber das drehte sich relativ schnell. Schon 1940 war absehbar, dass England nicht zu besiegen ist. Und insofern funktionierte auf einmal auch der propagandistisch zielgerichtete Humor weniger.
Spätestens ab 1943 mühte sich die NS-Führung, die Bevölkerung mit eher unpolitischen Karikaturen und Filmen bei guter Laune zu halten. Zum Beispiel mit dem Film Die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann.
Sind Sie der neue Schölung?
Bitte.
Nehmen Sie die Mütze ab.
Sehen Sie auf, wenn ich mit Ihnen spreche.
Sie heißen?
Johann Pfeiffer.
einem F oder mit zwei?
Mit drei, Herr Professor.
Mit drei F?
Eins vor dem Ei, zwei hinter dem Ei.
Im Großen und Ganzen geht es also um Schülerstreiche, es geht um die gute alte Zeit, damit ist die wilhelminische Epoche gemeint. Und Goebbels und seine Mitarbeiter im Propagandaministerium haben eben klar erkannt, die beste propagandistische Wirkung hat der unpolitische Humor, denn den anderen nimmt man uns sozusagen nicht mehr wirklich ab.
Humor, das wussten die Nazis gut, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Aber, so Nils Schröder, Humor ist auch eine anarchische Kraft.
Und jeder Versuch, den Humor zu steuern und zu manipulieren, der hemmt den Humor und führt letztlich dazu, dass sich der Humor gegen das Regime selber richtet. Die Weimarer Zeit hatte viele Probleme, wirtschaftlicher Art, auch durchaus politischer Art, aber sie war eine freie Gesellschaft und der Humor konnte frei sich entwickeln.
Das war nach dem Machtantritt der NSDAP nicht mehr opportun. Schon früh war klar, der Humor muss kontrolliert werden. Zitat Joseph Goebbels vom 4. Februar 1939 im Völkischen Beobachter.
Natürlich gibt es in Deutschland noch Humor genug. Aber es gibt Reservate, die uns heilig sind und an die soll sich niemand heranwagen. Wir haben Humor, aber hier gibt es eine Grenze.
Genau diese Grenze war es, die den deutschen Humor zwischen 1933 und 1945 so wenig humoristisch machte, sagt Dr. Stefan Mühlhofer, Historiker, Geschäftsführer der Dortmunder Kulturbetriebe und Experte für Comiczeichnungen im Nationalsozialismus.
Wenn gezeichnete Ware so ideologisch wird, dass man links und rechts sozusagen nicht mehr einen Spalt hat, wo andere Dinge auch vorkommen, ich glaube, dann wird es einfach anstrengend. Also wenn die Ideologie einen sozusagen im ersten Augenblick schon anpackt und man die sofort sieht, dann wird es schwierig für die Sachen auch in Zukunft zu überzeugen.
Humor braucht Freiheit. Deshalb, so Stefan Mühlhofer, sind die amerikanischen und britischen Karikaturen und Trickfilme aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs nicht nur besser gemacht, sondern auch bis heute aktuell und sehenswert.
Sie sind pointierter, sie haben den größeren Witz. Zum Beispiel viele Superman-Geschichten, die sich um den Krieg ranken, die sind heute noch wirklich lesenswert. Einmal zieht er Stalin und Hitler vor das Tribunal des Völkergerichtshofs und solche Sachen. Die haben heute noch sozusagen so einen, ja, schön wäre es gewesen, wenn es so gewesen wäre, Effekt.
Eine Karikatur von Carl Giles in der britischen Sonntagszeitung Reynolds News. Nach den Bombenangriffen der deutschen Luftwaffe von 1940 zeigt die weit ausschwingende Treppe eines englischen Herrenhauses. Ein abgestürztes deutsches Flugzeug hängt zwischen den Lüstern der völlig verwüsteten Decke. Der livrierte Butler sagt zu seinem Kollegen:
Es wird recht interessant sein, was seine Lordschaft sagen wird, wenn er diese Kleinigkeit zu Gesicht bekommt.
Im Gegensatz zum deutschen Humor benutzt der englische Humor viel mehr Selbstironie, sagt der Comicforscher Nils Schröder.
Der englische Humor basiert sehr, sehr stark darauf, sich über eigene Eigenschaften lustig zu machen. Es gibt da eine tolle Beschreibung von der Schwester des Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer, Sabine Bonhoeffer. Sie hatte einen jüdischen Juristen geheiratet und 1938 ist diese Schwester ihrem Mann nach England emigriert. Und sie sagt, die englische Mentalität ist spielerischer. Der Engländer fechtet, der Deutsche kämpft.
Gute Laune ist ein Kriegsartikel, so lautet der Titel des Buches von Nils Schröder, das gerade im Bebra Verlag erschienen ist. Sie sind schockierend und zutiefst verstörend. Die in letzter Zeit bekannt gewordenen Fälle sexualisierter Gewalt an Kindern in Staufen, Lüchte, Münster oder Bergisch Gladbach. Und mit jedem Bekanntwerden stellen sich die gleichen Fragen. Wie kann es sein, dass ein solches Ausmaß an Grausamkeit im sozialen Umfeld der Kinder unbemerkt blieb oder dass bereits involvierte und informierte Jugendämter und Familienrichter nicht tätig wurden? Das denkt sich die Öffentlichkeit, das fragen sich Politiker und auch Wissenschaftler, die in den letzten Jahren verstärkt die familiären und gesellschaftlichen Gewaltstrukturen erforscht haben. Sie fordern zum Beispiel eine bessere Verankerung von Kinderschutz in der Hochschulausbildung und die Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz. Eva-Maria Götz berichtet.
Das Schrecklichste sind die Bilder und Sie müssen, wenn Sie das auswerten, sich auch die Tonspuren anhören. Das ist sehr schrecklich und wenn man dann sieht, dass zwei Kinder von vier Männern missbraucht werden, wechselseitig und über Stunden, dann ist das, glaube ich, nicht mehr irgendwie zu beschreiben. Das ist schon der Abgrund, was man da gesehen hat.
Kriminalhauptkommissar Joachim Poll, Ermittlungsleiter im Fall Münster.
Dort geben sich Täter untereinander Tipps, mit welchen Beruhigungsmitteln man Kinder besonders effektiv gefügig machen kann, um sie zu missbrauchen. Chat-Teilnehmer werden darin bestärkt, wenn sie noch Zweifel haben, ihre eigenen Neigungen auszuleben, und erhalten Ratschläge, wie sie Kindesmissbrauch, wenn er das erste Mal stattfinden soll, an einem Kind besonders effektiv gestalten können. Personen, die sich äußern, sie hätten sich nicht getraut, ein Kind zu missbrauchen, werden von den anderen Gesprächsteilnehmern ermutigt und geradezu bedrängt, doch nun endlich auch tatsächlich den Missbrauch in die Tat umzusetzen.
Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen.
Und nur wer hinschaut, wird die wahre Dimension dieses Sumpfes erkennen.
Peter Biesenbach, Justizminister in Nordrhein-Westfalen. Staufen 2017, Lüchte 2018, Bergisch Gladbach 2019, Münster 2020. Das sind nur die in letzter Zeit bekannt gewordenen Fälle sexueller Gewalt an Kindern. Die Geschichten hinter den Verbrechen an Schutzbefohlenen gleichen sich. In harmlos wirkender Umgebung, einem Campingplatz, einer Gartenlaube, einer Einfamilienhaussiedlung wurden Säuglinge, Kleinkinder und Kinder wieder und wieder vergewaltigt und gefoltert, während sich die Täter, zumeist Väter, Stiefväter, Verwandte und Freunde, dabei filmten und die Videos im Darknet verkauften, teils auch unter Mithilfe und Billigung der Mütter und Ehefrauen. Das Wort Missbrauch greife nicht mehr für das, was sich den Ermittlungsbeamten und Beamtinnen vor den Bildschirmen an Schrecken auftat, meinte Bundesjustizministerin Christine Lamprecht.
Es geht nicht um Missbrauch, denn Kinder sind keine Sache. Sie können nicht missbraucht werden und es ist auch kein Gebrauch, sondern es ist Gewalt, die ausgeübt wird.
Der Ruf nach drastischeren Strafen für die Täter folgte jeweils schnell. Ein diesbezügliches Reformpaket stellte die Justizministerin Anfang Juli 2020 vor. Unter anderem soll sexualisierte Gewalt gegen Kinder und der Besitz von Darstellungen dieser Gewaltakte nicht länger als Vergehen, sondern grundsätzlich als Verbrechen eingestuft werden. Darauf steht mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe. Die Höchststrafandrohung wird von 10 auf 15 Jahre erhöht. Für Jörg Fegert, Psychotherapeut, ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universitätsklinik Ulm und einer der führenden Experten in Sachen Kinderschutz, sind das Schritte in die richtige Richtung. Allerdings müsse man in Zeiten, in denen Kinder kommerziell im Internet gequält und ausgebeutet werden, die Strafverfolgung verschärfen. Die meisten Hinweise auf Verbrechen an Kindern bekommen die deutschen Ermittler aus Ländern, in denen IP-Adressen von Social-Media-Plattformen nachverfolgt und gemeldet werden können, beispielsweise den USA. So konnte auch der Täter von Bergisch Gladbach überführt werden.
Die Fälle, über die wir jetzt reden, sind Fälle bei Kindern, die von Kindesbeinen an missbraucht wurden, über Jahre hinweg. Im deutschen Strafrecht müssen Einzeltaten angeklagt werden.
Doch wie soll ein Kind, das im Alter von 2 bis 8 Jahren vergewaltigt wurde, dazu korrekte Angaben machen?
Die Erinnerung an solche Taten konfluiert im Gehirn zu einem üblichen Ablauf und kann so nicht beschrieben werden. Damit haben wir im Moment eine Situation, wo die am schwersten Betroffenen eigentlich am wenigsten einen Zugang im Strafrecht haben. Deshalb bin ich auch so überzeugt, dass wir den Zugang zu den IP-Adressen brauchen, um den Kindern die Aussagen zu ersparen, weil man da einfach sieht, wer was gemacht hat.
Auch für Martina Huxoll von Ahn, stellvertretende Geschäftsführerin und fachliche Leiterin des Deutschen Kinderschutzbundes, ist die von der Justizministerin geplante Reform in vielen Punkten überfällig. Und sie weist auf ein anderes Defizit hin.
Wir wissen, dass wir eine absolut mangelhafte Versorgungslage haben an spezialisierter Beratung, also da, wo Betroffene sich hinwenden können oder auch Angehörige, die unsicher sind, die Beobachtungen gemacht haben.
Eine Einschätzung, die Maud Zittelmann, Professorin für Jugendhilfe und Kinderschutz an der Frankfurt University of Applied Sciences, voll und ganz teilt, gerade was den Bereich der Jugendhilfe betrifft.
Dann denke ich tatsächlich, ja, wieso schaut nicht endlich jemand, was die an Ausbildung gehabt haben im Vorfeld?
Zum Beispiel die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jugendämtern.
Ich kann mir ja nicht einbilden, ich mache einen Hausbesuch zum Beispiel bei dem Kind in Lüchte und erkenne dann, die ist sexuell missbraucht. Das funktioniert doch so überhaupt nicht.
Seit 2007 lehrt Maud Zittelmann an der University of Applied Sciences. Gleich zu Beginn machte sie eine überraschende Erfahrung.
Als ich hier angefangen habe als Professorin, habe ich eigentlich gedacht, an der Hochschule, die fürs Jugendamt ausbildet, haben wir mehrere Professoren, die sich befassen mit dem Thema Kinderschutz. Und dann stellte ich fest, als ich das Vorlesungsverzeichnis sah, dass nicht ein Angebot dazu da war.
Kurz darauf, im Jahr 2008, folgte ein weiteres einschneidendes Erlebnis. Eine Frankfurter Absolventin wurde als Berufsanfängerin beim Jugendamt in Nordhessen angestellt.
Dann hatten wir hier den Todesfall von der kleinen Siri aus Wetzlar gehabt, der bei uns ein Aufwecker war, weil unsere Absolventin fallzuständig war kurz nach ihrer Ausbildung und anscheinend nicht die notwendigen Fachkenntnisse hatte, die Gefährdung des Kindes richtig einzuschätzen. Nicht auf die Idee kam, das Kind am ganzen Körper anzuschauen, nachdem Misshandlungshinweise da waren und ein Pflaster schon klebte im Gesicht.
Wenige Wochen später war das 8 Monate alte Mädchen Siri tot, zu Tode gefoltert von den eigenen Eltern. Die Jugendamtsmitarbeiterin bekam eine Strafanzeige wegen unterlassener Hilfeleistung. Zwar wurde sie später freigesprochen, doch das traumatische Geschehen hatte Auswirkungen auf die Ausbildung in Frankfurt. In Kooperation mit der Kinderschutzambulanz des Universitätsklinikums der Goethe-Universität, mit Rechtsmedizinern, Gynäkologen und Juristen, hat Maud Zittelmann inzwischen eine interdisziplinäre Vorlesungsreihe initiiert. Dort werden die Grundlagen in Sachen Kinderschutz vermittelt, ehrenamtlich und zusätzlich zum Lehrplan. Denn bis heute ist dieses Grundlagenwissen nicht im Curriculum der Hochschulen, die in sozialer Arbeit ausbilden, festgeschrieben. Für die Pädagogin ein Skandal.
Aber es gibt kein Geld, es gibt keine Ressourcen, es gibt kein Personal.
Wenn Wissen über den Kinderschutz in der Ausbildung nicht verankert ist, meint auch der Ulmer Psychotherapeut Jörg Fegert, dann nützen auch die besten Gesetze nichts. Diesbezügliche Unkenntnis beobachtet er häufig bei den Familiengerichten.
Bei uns in Baden-Württemberg im Fall Staufen ist das Kind nicht angehört worden, hat das Kind keinen Verfahrensbeistand bekommen, obwohl das im Verfahrensrecht steht.
Er sieht schwerwiegende Versäumnisse der Justizbehörden nicht nur im Fall Staufen und erfordert, dass Kinderrechte in die Verfassung gehören, und zwar direkt an den Anfang.
Heutzutage lernen junge Juristen das Familienrecht nicht. Familienrecht ist kein Prüfungsgegenstand. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass es auf jeden Fall gelehrt wird. Und die Verfassung, die lernt jeder. Und wenn in der Verfassung steht, dass Kinder in allen sie betreffenden Angelegenheiten angehört werden müssen, dann lernt das jeder und dann wird das in der Praxis auch beherzigen.
Ein Grundbestand ist, dass Kinderschutz immer mit Kinderrechten einhergehen muss.
Bekräftigt auch Sabine Andresen, Professorin für Erziehungswissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt und Vorsitzende der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Seit 2016 untersucht diese Ausmaß, Art und Folgen von sexueller Gewalt an Kindern in der Bundesrepublik und der DDR.
Wenn ich das aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen bzw. der heute ja erwachsenen Betroffenen, die mit uns sprechen, wie die ihr Kindsein beschreiben. Wenn ich mal diese Perspektive einnehme, dann ist ein strukturelles Merkmal die Rechtlosigkeit von Kindern in Einrichtungen. Das selbstverständliche Handeln, auch pädagogische Handeln, über die Köpfe von Kindern und Jugendlichen hinweg.
Wenn Kinderrechte in der Verfassung formuliert seien, müsse man auch in Schulen und Jugendeinrichtungen darauf reagieren und im Kollegium Schutzkonzepte entwickeln, und zwar bevor ein Fall an der eigenen Schule oder Einrichtung aufgetreten sei, so Sabine Andresen.
Ich muss als Lehrerin wissen, als Kollegin, ebenso wie das Kind wissen muss, es gibt da eine Person, an die kann ich mich wenden.
Bei rund 16.000 bekannt gewordenen Fällen sexualisierter Gewalt an Kindern allein im Jahr 2019, die Dunkelziffer liegt laut Angaben der Bundesregierung noch weit höher, kann es sich keine Einrichtung oder Schule mehr leisten, sich mit dem Thema nicht auseinanderzusetzen.
Das Bild ist, glaube ich, sehr hilfreich bei der Frage nach dem Ausmaß, dass in jeder Schulklasse ein oder zwei betroffene Kinder sitzen. Ich finde, das führt das sehr gut vor Augen, dass keine Lehrerin, kein Lehrer sagen kann, in meiner Karriere an der Schule habe ich damit nie zu tun gehabt. Sie können dann nur sagen, in meiner Karriere habe ich das vielleicht nur nie wahrgenommen oder habe es auch nicht wahrnehmen wollen.
Und eines sei definitiv zu wenig.
Es nützt wenig, wenn wir in Präventionsprojekten Kinder dazu auffordern oder sie ermuntern und versuchen zu befähigen, Nein zu sagen, wenn sich ihnen jemand nähert.
Denn das hieße, die Verantwortung für ihren eigenen Schutz auf die Kinder zu übertragen. Die Verantwortung läge jedoch bei der Gesellschaft, meint auch Professorin Barbara Kavemann, die als Soziologin an der Evangelischen Hochschule Freiburg und der Katholischen Hochschule Berlin und ebenfalls im Auftrag der Aufarbeitungskommission forscht. Ihr Thema: Wie kann den Menschen, die als Kinder Gewalt beispielsweise in der Kirche, in der Schule, in Sportvereinen oder in Heimen erlebt haben, doch noch so etwas wie Gerechtigkeit zukommen? Eines der Anliegen, das die Betroffenen haben, ist die gesellschaftliche Anerkennung ihres Leidensweges.
Anerkennung kann auf vielerlei Art und Weise gegeben werden. Zum Beispiel indem das, was ihnen getan wurde, was es mit ihnen angerichtet hat, dass das berücksichtigt wird. Dass sie nicht als unfähig gelten oder pathologisiert werden, wenn sie nicht alles so schaffen, immer, wie Leute, denen das nicht passiert ist und die darunter nicht zu leiden haben. Dass diese Langzeitfolgen von dem, was man als Kind erlebt hat, wenn man nicht geschützt wurde, vor allem wenn man keine Gelegenheit bekam, das Ganze zu bearbeiten und wenn man keine Unterstützung bekam, dass diese Langzeitfolgen, dass die gesundheitlich sehr viel anrichten. Und dass das eben heißt, man ist nicht immer so belastbar, man ist nicht immer so fit.
Man kann die Vergangenheit nicht ändern, sagten viele Betroffene in den Studien, die Barbara Kavemann gemacht hat. Und sie erlebt unterschiedliche Reaktionen auf die Erfahrung sexueller Gewalt.
Was wir zu hören bekommen haben, ist auf der einen Seite viel an Bitterkeit und Resignation. Diejenigen, die lange damit gelebt haben, ausgegrenzt zu sein, sich stigmatisiert zu sehen, von Pontius zu Pilatus geschickt zu werden, wenn sie Unterstützung suchten, abgewiesen zu werden, und zwar auf beschämende Art und Weise abgewiesen zu werden, wenn sie Anträge nach dem Opferentschädigungsgesetz gestellt haben. Auf der anderen Seite sind wir Leuten begegnet und haben sie gehört im Interview, die unglaubliche Energie entwickeln, ja, die also ganz unterwegs sind, sich mit ihrer eigenen Geschichte befassen, wo ich immer nur denke, Respekt, Respekt, das muss man erst mal machen.
Seit 2010, die vielen Fälle sexueller Gewalt an Kindern in Institutionen allmählich ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rückten, ist einiges geschehen. Runde Tische wurden eingesetzt, ein Forschungsnetzwerk aufgebaut, an dem insgesamt 19 Universitäten beteiligt sind, die Aufarbeitungskommission eingerichtet. Aber es gibt noch viel Forschungsbedarf. Kinderschutzbund-Geschäftsführerin Martina Huxoll von Ahn.
Wir haben ja auch das Thema sexueller Missbrauch in Einrichtungen durch Mitarbeitende. Da haben wir sehr wenig abgesichertes Wissen. Also da wäre für mich noch so ein Forschungsdesiderat.
Jörg Fegert bietet mittlerweile Online-Kurse für Erzieher, Lehrer, Eltern und all diejenigen an, denen das gewaltfreie Aufwachsen von Kindern in einer gewaltfreien Gesellschaft ein Anliegen ist. Ein Tropfen auf dem heißen Stein?
Es bleibt dicke Bretter bohren, aber je nach Tagesform sehe ich das halb volle oder halb leere Glas. Es hat sich enorm viel geändert in der gesellschaftlichen Sensibilisierung. Jeder weiß heute in Deutschland, dass das nicht geht und dass das was Schlimmes ist. Das war vor dem runden Tisch sexueller Missbrauch 2010 nicht so stark. Wenn ich dann umgekehrt wieder sehe, dass die Beratungsstellen alle noch keine dauerhafte Finanzierung haben, jedes Jahr wieder das halbe Jahr Geld sammeln müssen, ob sie überhaupt nächstes Jahr wieder weiterarbeiten können, dass viele Forderungen, die wir hatten am runden Tisch, nicht umgesetzt worden sind, dass die organisierte kriminelle Ausbeutung durch das Internet zugenommen hat, dass die Täter europäisch oder weltweit vernetzt sind und wir quasi Ländergrenzen haben und unterschiedliche Regelungen und keine Kooperationsstrukturen, dann kann ich manchmal auch verzweifeln.
Unsere heutige Ausgabe aus Kultur- und Sozialwissenschaften geht damit zu Ende. Sie können die Sendung wie immer nachhören unter www.deutschlandfunk.de. Ihnen noch einen schönen Abend wünscht Dörte Hinrichs.